Es ist der 29. Mai 1525. Auf dem Marktplatz in Schwyz hat sich eine Menschenmenge versammelt. Gleich wird es eine Hinrichtung geben. Der Scheiterhaufen ist schon vorbereitet. Sterben soll hier Eberli Bold. Der reformatorische Prediger der täuferischen Bewegung hatte sich erst 5 Wochen zuvor in der Osternacht in St. Gallen selbst auf seinen Glauben taufen lassen. Doch seine Rednergabe und profunden Bibelkenntnisse gepaart mit den täuferisch-reformatorischen Ansätzen machen ihn schnell für die Obrigkeit gefährlich. Man weist ihn aus St. Gallen aus. Jetzt soll er in seiner Heimatstadt wegen Gefährdung von kirchlicher und gesellschaftlicher Ordnung hingerichtet werden. Eberli Bold tritt unverzagt heran und lässt sich mit erhobenem Kopf an den Pfahl in der Mitte der Holzscheite binden. Eberli Bold stirbt den Feuertod für seine Glaubensüberzeugungen. Er gilt als erster Märtyrer der täuferischen Bewegung. Ihm werden in den folgenden Jahrzehnten noch viele MärtyrerInnen nachfolgen. Bei den AkteurInnen der täuferischen Bewegung handelt es sich um ReformatorInnen, die selbst den Reformatoren Calvin, Luther und Zwingli zu radikal waren. Sie forderten sogar ihre Verfolgung und die Todesstrafe. Aber warum eigentlich genau? Was gehört zur Identität des Glaubens der täuferischen Bewegung, was sie so gefährlich gemacht hat? Wie ist das heute, 500 Jahre nach ihrer Entstehung? Wer gehört eigentlich dazu? Und was hat das alles mit uns heute und Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Astrid von Schlachter, Historikerin und Expertin für die täuferische Bewegung.
Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümpel. Hallo Astrid von Schlachter. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für Mission nehmen.
Ja, hallo, freut mich.
2025 ist ja ein besonderes Gedenkjahr für die Täuferbewegung. Warum ist das so und wer sind denn die TäuferInnen überhaupt?
Naja, 2025 ist wirklich ein besonderes Jahr und nicht jede Generation erlebt es, weil wir feiern oder wir gedenken dieses Jahr an 500 Jahre Täuferbewegung. Das ist natürlich ein schönes Datum. Wir begehen das auf verschiedenste Art und Weise. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir es ökumenisch machen wollen als täuferische Gemeinden und sind ganz froh, dass wir von Anfang an, als wir angefangen haben, alles zu planen, auch die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, die ACK, dabei hatten und haben immer gesagt, wir laden alle ein, mit uns auf den Weg sich zu machen, die irgendwie sich verbunden fühlen mit der Täuferbewegung, mit täuferischen Gemeinden, mit täuferischen Ideen. Also von dem her, wir feiern 500 Jahre, beziehungsweise sagen wir eigentlich, wir gedenken 500 Jahre, weil wir das Ganze auch nicht glorifizieren wollen. Denn natürlich ist das ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man 500 Jahre feiert oder auf 500 Jahre zurückblickt, dass man vielleicht stolz ist, die schönen Seiten nur betont. Und wir sehen aber natürlich auch, 500 Jahre sind ein Auf und Ab. Da sind manche Sachen gut gelaufen, manche Sachen nicht gut gelaufen. Und letztendlich wollen wir uns das alles anschauen. Und ja, auf Ihre Frage, wer sind die Täufer? Die Täufer sind in der Reformationszeit entstanden. Das kann man sich vielleicht schon denken jetzt, wenn es um 500 Jahre geht. Das Jahr 1525 ist so ein bisschen eine Initialzündung, wobei man natürlich immer fragen kann, wie ist denn eine Bewegung überhaupt zustande gekommen? Wie hat eine Bewegung angefangen? Aber 1525 fand die erste täuferische Glaubenstaufe statt, Ende Januar 1525 in Zürich. Und das zeigt letztendlich auch schon, was die Täufer sind oder was sie ausmacht, was jedenfalls auch der Name ausmacht, dass sie nämlich Menschen auf ihren Glauben taufen und gesagt haben, die Leute, die wissen, worum es geht beim Glauben, die den Glauben bekennen können, die vom Herzen bereit sind, die sollen getauft werden, keine Kinder. Und dann kamen weitere Überzeugungen hinzu. Das war vor allen Dingen auch die Gewaltfreiheit, die die Täufer von Anfang an hatten, die gleich gesagt haben, es geziemt sich eigentlich einem Christen nicht, zu den Waffen zu greifen. Oder viel umfassender noch, allen Christen geziemt es nicht, irgendwie mit Gewalt zu agieren, sei das im privaten Bereich oder im politischen Bereich. Und die Täufer haben Eide verweigert. Das war auch ganz wichtig aus dem Neuen Testament. Ein Wort sei ja, ja, nein, nein. Nichts darüber hinaus.
Die Bibelstelle steht in Matthäus 5, Vers 37. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen.
Und haben gesagt, ich kann mich nicht auf das verpflichten, was ich verspreche, weiß ich, ob ich das halten kann oder nicht. Und schon gar nicht geht das, indem ich Gott dabei mit ins Spiel nehme. Und was noch ein ganz wichtiger Aspekt war bei den Täufern, dass sie schon im 16. Jahrhundert eigentlich ganz strikt weltliche Gemeinde und geistliche Gemeinde trennen wollten. Also hier ist die christliche Gemeinde und eigentlich hat die Obrigkeit da gar keine Mitsprache oder auch kein Recht, irgendwie reinzuregieren. Das ist eigentlich christliche Sache. Und das sind so ein bisschen so die wesentlichen Glaubensüberzeugungen der Täufer.
Ganz kurz nochmal zur Ergänzung. Sie haben ja eben gerade gesagt, Gemeinden, die Täufergemeinden sind oder die sich damit verbunden fühlen. Wenn man jetzt so hört, was hört man so an Denominationen, dann sind die Täufer ja jetzt keine Denomination in dem Sinne. Also da, man könnte ja jetzt denken, ha, die Täufer, das sind die Baptisten, aber die sind es ja wahrscheinlich auch nur so gar nicht oder nur so ein bisschen. Können wir ja nochmal gucken später. Aber wer sind denn Täufer so? Wer gehört dazu in diesem ganz ursprünglichen Sinne?
Im ganz ursprünglichen Sinne gehören da die, von denen heute noch existieren, sind das die Mennoniten und die Hutterer. Die Hutterer wird man in Deutschland vielleicht nicht so kennen, aber sind entstanden damals im 16. Jahrhundert in Tirol und dann nach Mähren ausgewandert in Tschechien, heute in USA und Kanada. Das sind auch eine Gemeinschaft, die noch nach sehr alten Traditionen lebt, mit einer alten Sprache, immer noch in Gütergemeinschaft lebt und ja, also sozusagen, die gehören mit dazu. Und die Mennoniten, die kennt man hier. Mhm. Weil Mennoniten generell wie die Täuferbewegung sehr, sehr vielfältig sind bis heute. Moderne, liberale Mennoniten in Deutschland, Old Order Mennoniten in Nordamerika. Old Order sagt man, weil dort mennonitische Gemeinden ebenso wie die Amischen, die man vielleicht am allerersten kennt, auch ohne Elektrizität, ohne Auto leben, wirtschaften und arbeiten. Also Hutterer und Mennoniten, das sind die zwei traditionellen, die dazu gehören.
Okay, die täuferische Bewegung setzt sich also aus mehreren Glaubensgemeinschaften zusammen. Aber wie kommen die zu ihren Namen? Kurzer Einschub noch vorweg, historisch wird in diesem Zusammenhang oft das generische Maskulinum verwendet, das in der Folge quasi zum Eigennamen geworden ist. Ich bleibe daher bei diesen Eigennamen, auch wenn die jeweiligen AnhängerInnen nicht nur männlichen Geschlechts waren. Hintergrundcheck. Wenn wir von den Hutterern, den Mennoniten oder den Amischen sprechen, dann stecken in diesen Namen jeweils Hinweise auf ihre Entstehungsgeschichte. Die Hutterer sind benannt nach Jakob Hutter, einem täuferischen Prediger aus Südtirol. Er setzte sich besonders für das gemeinschaftliche Leben und das gemeinschaftliche Eigentum ein. Die Mennoniten verdanken ihren Namen Menno Simons, einem ehemaligen katholischen Priester aus den Niederlanden. Er wurde nach seinem Übertritt zu einer prägenden Figur und einem wichtigen Sprecher der täuferischen Bewegung. Seine AnhängerInnen nannte man bald Mennoniten. Und die Amisch oder Amischen gehen auf Jakob Ammann zurück. Er spaltete sich im 17. Jahrhundert von den Mennoniten ab, weil er für eine strengere Auslegung des Glaubens plädierte. Viele seiner AnhängerInnen wanderten später nach Nordamerika aus. Für noch mehr Infos klick auf die Links in den Shownotes.
Zu dem ganzen Spektrum zählt man auch die Amischen dazu, die ich gerade schon erwähnt habe, die aber eine Erneuerungsbewegung sind, innerhalb der Schweizer Täufer im 17. Jahrhundert. Also die Amischen gehen nicht zurück auf 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert selbst war das täuferische Spektrum sehr, sehr vielfältig. Da gehörten noch ganz, ganz viel kleinere Gemeinden dazu. Viele selbstständige Schweizer Brüder war so eine Gruppe, die bekannt war. Es waren Täufer, die sich auf einen Prediger Hans Huth zurückführten, auf einen Pilgram Marpeck. Das sind alles Herren des 16. Jahrhunderts, die als täuferische Prediger bekannt waren. Diese ganzen kleinen Gemeinden sind alle irgendwann entweder eingegangen oder sind in dem großen mennonitischen Spektrum sozusagen aufgegangen. Das sind die ursprünglichen Täufer. Aber die Baptisten, die Sie gerade schon erwähnt haben, gehören auch irgendwie mit dazu. Das sind die, die am nächsten dann wieder dran sind, die im frühen 17. Jahrhundert entstanden sind. Auch so ein ganz klein bisschen mit mennonitischen oder mit taufgesinnter Hilfe, weil in Amsterdam in einer taufgesinnten Bäckerei sich die Baptisten sozusagen gegründet haben und die dann auch ja durchaus die Täufer als Vorbild auch genommen haben. Und dann ist natürlich das 19. Jahrhundert das Jahrhundert, wo ganz viel weitere, ja so spättäuferische Gemeinden natürlich entstanden sind, die eben auch die Glaubenstaufe praktizieren. Freie evangelische Gemeinde, die Adventisten auch so ein bisschen. Also da kommen dann ganz, ganz viele dazu, die man vielleicht so unter dem breiten Spektrum täuferische Gemeinden heutzutage mitfassen würde. Aber ansonsten ist der Begriff natürlich untergegangen. Täufer. Wir reden von Mennoniten, von Hutterern, von Amischen, von Baptisten, aber Täufer ist eigentlich wirklich ursprünglich was im 16. Jahrhundert.
Wir bleiben trotzdem für heute mal bei dem Begriff Täufer, weil es ja auch so ein bisschen ein Blick zurück ist, aber auch vielleicht noch nach vorn. Wir gucken mal. Sie haben gerade schon von diesen strengen Prinzipien berichtet, die die Täufer für sich formuliert haben, wie sie eben auch gemeinsam unter biblischen Maßstäben ausgerichtet leben wollten. Das klingt ja erstmal noch gar nicht so gefährlich, aber aus heutiger Sicht, was war denn damals der entscheidende Grund für den Bruch mit der Amtskirche?
Also es war tatsächlich, ich sage immer ganz gern, brandgefährlich, Täufer zu sein im 16. Jahrhundert, weil die nach dieser ersten täuferischen Glaubenstaufe tatsächlich die Obrigkeiten ziemlich aufgewacht sind und die Verfolgung sehr hart eingesetzt hat. Es war natürlich ein Bruch mit der Amtskirche im 16. Jahrhundert, aber man muss sich immer vor Augen halten, im 16. Jahrhundert war Kirche und Politik eins. Von dem her war natürlich jeder Bruch mit geistlichen Prinzipien oder mit Prinzipien der Kirche, war gleichzeitig ein Bruch mit weltlichen Prinzipien. Und das hat das Ganze so gefährlich gemacht. Die Taufe, die Glaubenstaufe ist natürlich erst einmal ein Schritt, da denkt man, oh, das ist was Geistliches, da wird ein Mensch auf seinen Glauben getauft. Aber im 16. Jahrhundert war es so, dass jeder Säugling, der getauft wurde, nicht nur Mitglied der Kirche wurde, sondern gleichzeitig im weltlichen Territorium, also Untertanen wurde. Und damit war das natürlich auch eine Gefahr für die Landesfürsten, die dann nicht wussten, ja, was sind das für Untertanen? Kann man sich da der Loyalität gewiss sein? Werden die im Kriegsfall auch mit zu den Waffen greifen? Nein, muss man sagen, weil die Täufer ja in dem Sinn auch die Gewaltfreiheit propagiert haben. Und das ist natürlich der zweite Schritt, der sie höchst verdächtig gemacht haben oder jedenfalls als Gefahr, dass sie als Gefahr gesehen wurden. Die Täufer hat dazu beigetragen. Und das war dann auch tatsächlich das hauptsächliche Narrativ und der Verfolgungsgrund gegen die Täufer. Man hat die Täufer sehr schnell in die politische Ecke gestellt, hat gesagt, dass sie eine Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung sind. Sie zerstören die gesellschaftliche Ordnung. Und das hat dafür gesorgt, dass man Aufruhr, Rebellion rufen konnte und die Täufer sehr schnell eben damit in Verbindung gebracht wurden. Und das hat dann auch zur Todesstrafe geführt. Unter anderem auch zum Begriff. Also wenn wir heute von Täufern reden, dann haben wir einen positiv gewidmeten Begriff oder Täufer klingt für uns heute positiv. Im 16. Jahrhundert war der Begriff für die Täufer Wiedertäufer. Mhm. Und dieser Begriff Wiedertäufer, das war ein Begriff, den die Täufer sich nicht selber gegeben haben, sondern den haben die Obrigkeiten ihnen von außen auferlegt. Und Wiedertäufer war immer ein negativer Begriff. Das bedeutete Gefahr, Aufruhr, Rebellion. Also gleichzeitig nicht nur eine Stigmatisierung, sondern auch eine Kriminalisierung, weil damit eben die Todesstrafe verbunden war. Also von dem her, es war eine umfassende Gefahr, die man in den Täufern sah. Und sozusagen, wenn man in die ganz kurz so ein bisschen noch in die Anfänge reinschaut, in Zürich oder auch in Mitteldeutschland, wo täuferische Bewegungen entstanden sind, war immer auch ein Argument, warum man sich von der großen Kirche, von Katholiken, Lutheranern, Reformierten abgewandt hat, weil man gesagt hat, wir wollen Reformen viel, viel schneller. Und wir wollen nicht darauf warten, bis ein Ulrich Zwingli oder ein Martin Luther darauf wartet, dass ein Stadtrat oder ein Landesfürst irgendwie die Reformen mitträgt, die wir wollen. Nein, wir wollen viel schneller vorangehen und von dem erwarten wir nicht. Und das war auch ein wichtiges Argument, was die Täufer aber verband, auch mit anderen, die im 16. Jahrhundert viel schneller Reformen wollten. Ein Thomas Münzer beispielsweise, der in Mitteldeutschland ja auch mit vielen späteren Täufern Kontakt hatte.
Okay, wer war nochmal Thomas Münzer? Hintergrundcheck. Der Theologe Thomas Münzer war ein radikaler Kopf der Reformationszeit. Ein Mann, der Glaube und soziale Gerechtigkeit untrennbar miteinander verband. Ursprünglich war er ein Anhänger Martin Luthers. Aber für ihn reichte es nicht, nur die Kirche zu reformieren. Er wollte auch die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend verändern. Münzer predigte, dass der Glaube sichtbar werden müsse. In einem gerechten Miteinander, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Damit sprach er besonders die armen Bauern an, die sich gegen ihre Herren auflehnten. Im sogenannten Bauernkrieg wurde Münzer zu einer zentralen Figur. Er unterstützte den Aufstand mit voller Überzeugung. Doch die Bewegung wurde niedergeschlagen und Münzer wurde gefangen genommen und 1525 hingerichtet. Ein Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Also das ist so ein bisschen das ganze politische Umfeld, was zu berücksichtigen ist, wenn man sich diese täuferische Angelegenheit anschaut im 16. Jahrhundert.
Was ja auch interessant ist, dass selbst die anderen Reformatoren die Täufer abgelehnt haben, unter anderem auch durch die Kindstaufe, Martin Luther natürlich nichts auf die Kindstaufe kommen ließ, sage ich jetzt mal so.
Und abgelehnt ist noch ein nettes Wort. Martin Luther hat die Todesstrafe für die Täufer mit forciert und unterschrieben. Philipp Melanchthon hat ein Gutachten geschrieben, dass die Täufer mit dem Tode bestraft werden sollen. Martin Luther hat gesagt, passt, und hat seinen Sanctus drunter gesetzt. Mhm. Also das war härteste Verfolgung, die da auch mit den Namen der Reformatoren leider verbunden ist.
Also es gab sehr drastische Konsequenzen, Tod, Verfolgung, auch Vertreibung habe ich gelesen. Auch, ne, es ist eben auf bestimmte Regionen dann die Täufer begrenzt wurden. Und ich habe jetzt verstanden, es war eben tatsächlich diese politischen Gründe und diese Verquickung. Inwiefern prägt denn diese historische Verfolgung und auch vielleicht dieses Martyrium, das viele erlitten haben, die Identität der TäuferInnen bis heute?
Ja und nein. Also es ist natürlich klar, dass man sich der Geschichte stellen muss. Und gerade die Verfolgungsgeschichte ist ja auch lange ein ganz wichtiges und wesentliches Narrativ gewesen innerhalb dieser Täuferbewegung. Das ist natürlich hochgehalten worden durch Bücher. Es gibt im 17. Jahrhundert gab es ein ganz bekanntes Buch aus taufgesinnter Feder, der Märtyrerspiegel oder der blutige Schauplatz, und ganz drastisch, wo alle Märtyrergeschichten festgehalten wurden. Das Huttrische Geschichtbuch, das die Hutterer auch schon im 16. Jahrhundert angefangen haben, hält auch all die Geschichten der Verbrennungen und Ertränkungen und so weiter fest. Und natürlich, es ist eine grausame Geschichte, das ist klar. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich heute uns da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen befreien, aber letztendlich der Blick geht ja auch darüber hinaus. Es ist eine grausame Geschichte, aber es hilft ja nichts, sich darin zu suhlen. Also man kann sich als Opfer auch sehr, sehr wohlfühlen. Das ist natürlich auch der Fall. Und wir wollen darüber hinaus blicken, zumal wir ja auch heutzutage in dem Sinne in einer Ökumene leben, wo die Mennoniten angekommen sind und ihren Platz haben. Und das ist auch gut so. Die Verfolgungsgeschichte ist Vergangenheit und es gab auch genug Versöhnungsprozesse, Gespräche der großen Konfessionen mit Mennoniten auf Weltebene deutschlandweit, wo auch gemeinsam Geschichte geschrieben wurde und man sich auch dem gestellt hat und wo natürlich auch immer rauskam von mennonitischer Seite, das ist genau dieses Gedenken. Die Täufer waren natürlich durch die Verfolgung in die Absonderung gedrängt. Das war auch ein ganz wichtiges Merkmal der Täufer im 16. Jahrhundert. Das war natürlich durch die Verfolgung auch ein bisschen forciert, aber man hat sich da auch wohlgefühlt und hat sich als sehr exklusiver Club verstanden im 16. Jahrhundert. Also man hat zwar nicht mit Todesstrafe und mit anderen Mitteln gegen die anderen Konfessionen geschossen, auf gut Deutsch, sondern mit Worten. Also man fand sich auch immer besser als die anderen. Man fand sich auf dem richtigen Weg und die anderen sind eigentlich die, die irgendwann in die Hölle wandern und nicht auf dem richtigen Weg sind. Also das gilt es auch heutzutage zu sehen und sozusagen die Geschichte auch über dieses Opfernarrativ hinaus zu erzählen. Nichtsdestotrotz sind wir aber auch natürlich immer wieder, können wir auch lernen, eben aus dieser Verfolgungsgeschichte, und das ist auch das, was Geschichte letztendlich für mich immer wieder ist. Es ist nicht, dass wir Zahlen runter erzählen können oder irgendwelche Biografien erzählen, sondern die Mechanismen auch ein bisschen nachvollziehen können, die in der Geschichte gewirkt haben. Und das sind natürlich Mechanismen, die in der Verfolgungsgeschichte der Täufer sichtbar sind, die überzeitlich sind, wo wir immer sehen, die funktionieren halt leider immer wieder. Und das ist natürlich etwas, wo die Opfergeschichte für uns lebendig bleibt. Nicht indem wir uns irgendwie als Opfer weiter fühlen, sondern indem wir wirklich auf die Mechanismen schauen. Wie funktioniert es denn, dass wir Opfer produzieren? Und das ist leider was Überzeitliches.
Pazifismus, Gewaltfreiheit, Trennung von Kirche und Staat, haben Sie mir erzählt, das gehörte zu den zentralen Ideen der Täufer. Das war sehr revolutionär damals im 16. Jahrhundert. Aber sind Sie es vielleicht heute noch?
Ja, natürlich, in gewisser Weise schon. Gerade wenn wir den Pazifismus nehmen, ist das natürlich revolutionär, das ist klar. Das ist wieder wichtig geworden, eigentlich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine.
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann am 24. Februar 2022.
Wo ja natürlich die öffentliche Stimmung sehr, sehr sich auf Krieg gestimmt hat. Und man merkt das ja heute auch, wie die Narrative sind in der Öffentlichkeit. Da geht es nicht darum, um Versöhnung und Verständigung, dass man miteinander redet, Diplomatie, sondern es ist eben sehr, sehr von, ich will nicht sagen Kriegstreiberei, aber letztendlich natürlich sehr stark von Kriegsnarrativen geprägt. Und ein Sondervermögen, Anführungszeichen, ist ja natürlich auch dafür gedacht, dass Aufrüstung passiert. Sodass eigentlich seit einigen Jahren wieder, wenn aus mennonitischem Munde der Ruf kommt, doch ein bisschen zu überlegen, vorsichtiger zu sein, eher auf Versöhnung zu setzen, auf Verhandlung zu setzen und eben die Gewaltspirale nicht immer weiter hochzutreiben durch neue Waffenlieferungen, ist es natürlich auch immer gegen den Mainstream wieder gewesen. Mhm. Auf einmal sind wir wieder gegen den Mainstream. Und das ist nicht einfach. Das war auch am Anfang vor einigen Jahren leicht dann geschieht es wieder, dass Begriffe geprägt werden, mit denen solche Leute dann belegt werden. Putin-Versteher war damals oder Pazifismus ist ja naiv, wo natürlich auch pauschal drüber gegangen wird. Das ist es ja auch gar nicht. Das soll ja auch was Konstruktives in die Gesellschaft reinkommen. Es ist immer die leichte, die leise Stimme, die da ist. Die wird wenig gehört, die ist wenig in der Öffentlichkeit präsent. Aber das ist letztendlich auch ein Erbe oder etwas, was wir aus der Täuferbewegung sehen. Es ist diese leise Stimme, die einfach nötig ist in der Gesellschaft und die es aber schwer hat. Und das ist seit 2 Jahren auch wieder ja deutlich geworden.
Ein bisschen was haben Sie mir ja schon auch erzählt, wie täuferische Gemeinden theologisch und praktisch sich von anderen protestantischen Strömungen unterscheidet. Glaubenstaufe ist sicher natürlich eins der Kerndinge dabei. Gibt es denn noch weitere Sachen, wo Sie sagen würden, ja, das ist anders als protestantische andere evangelische Strömungen?
Also wenn wir in die Geschichte reinschauen, dann war es natürlich von Anfang an, dass die Täufer auch Sakramente abgelehnt haben. Die Täufer haben kein Sakrament gehabt, im Gegensatz zu den Lutheranern.
Also wie das Abendmahl.
Richtig, genau, das Abendmahl oder eben Taufe ist auch kein Sakrament für die Täufer.
Das Wort Sakrament kommt vom lateinischen Sacramentum. Das heißt so etwas wie Heilszeichen oder Heilsmittel. Zum Sakrament gehören das sichtbare und greifbare Symbol. Beispielsweise beim Abendmahl sind das etwa Wasser, Brot und Wein. Und das verheißungsvolle Wort, also zum Beispiel die Abendmahlsformel, Christi Leib für dich gegeben. Sakramente sollen das Gute und Heilsame des Glaubens sichtbar und erfahrbar werden lassen. Bei evangelischen ChristInnen lutherischer Prägung gibt es 2 Sakramente, das Abendmahl und die Taufe. Beide sind im lutherischen Verständnis mehr als nur symbolische Handlungen, weil es in ihrem Verständnis in ihnen zusätzlich eine göttliche Handlungsebene gibt. Im Gegensatz dazu ist es für viele reformierte ChristInnen anderer Strömungen ein rein symbolischer Akt bzw. ein Gedenkmal. Mehr Infos hierzu verlinke ich in den Shownotes.
Für die Täufer war ganz pauschal natürlich mit Abstufungen, weil die Täufer waren auch sehr, sehr vielfältig und man findet durchaus unterschiedliche Begründungen auch. Aber generell war die Taufe eben auch immer nur ein Zeichen dafür, dass innerlich was passiert ist. Und das war wie die äußere Bestätigung oder eben das sichtbare Zeichen nach außen. Und das Abendmahl war eben ein Gemeinschaftsmahl, dass man sich da versammelt hat und man hat gemeinsam gegessen und getrunken und sich daran erinnert, was Jesus Christus getan hat und was der christliche Glauben eigentlich bedeutet. Also das ist sicherlich das Sakramentsverständnis, war unterschiedlich und wo die Täufer auch von Anfang an und bis heute in gewissen Kreisen anders sind, ist eine strikte Kirchenzucht, die Täufer sehr, sehr stark gemacht haben, was natürlich auch wieder zur Exklusivität, zum Verständnis beigetragen hat, dass man exklusiv ist. Man hält die Gemeinde rein. Wir sind die, die rein in der Gemeinschaft versammelt sind. Die Kirchenzucht ist aber natürlich auch ein sehr gewaltsames Instrument dann immer gewesen. Also wenn wir von Gewaltfreiheit sprechen, dann kann man natürlich auch überlegen, inwieweit ist Kirchenzucht auch eine Gewaltaktion. Und wir haben natürlich bis heute vor allen Dingen in sehr konservativen täuferischen Kreisen, in Old-Order-Gemeinden, sehr, sehr strikte Kirchenzucht, die sich bis heute dort erhalten hat. Und das ist natürlich immer, das ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied zu anderen protestantischen Strömungen.
Ich muss jetzt nochmal fragen, was genau stelle ich mir denn unter Kirchenzucht vor? Wird da jemand gezüchtigt? Was?
Im Extremfall der Bann, Ausschluss aus der Gemeinde. Aufgrund von unterschiedlichen Dingen, und das ist natürlich auch die Geschichte, im 16. Jahrhundert waren das andere Motive oder andere Gründe, warum jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, als heute. Im 16. Jahrhundert ging es da oftmals um Eheschließungen oder dass man mit in Anführungszeichen ungläubigen Ehepartnern, nicht täuflichen Ehepartnern verheiratet war. Das konnte dazu führen, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Und natürlich heutzutage sind das auch wieder andere Gründe. Also es gibt unterschiedliche Abstufungen. Nach gut täuferischem Maßstab oder nach gut täuferisch ist, dass man zunächst mit den Menschen redet, also unter 2, unter 4 oder 6 Augen redet und dann gibt es sozusagen ein bisschen gestaffelte Kirchenzucht. Aber wie gesagt, im Extremfall Bann und Ausschluss.
Okay, das ist dann, wie man es eben tatsächlich auch von den Amischen in Funk und Fernsehen, im Film aus Hollywood vielleicht auch kennt. Okay, das ist spannend.
Natürlich auch manchmal überzeichnet, das muss man natürlich auch sagen. Das sind natürlich Dinge, die auch wunderbar aufgegriffen werden können, weil sie schön dramatisch dargestellt werden können, weil ganz viel Leid mit da verbunden ist und manchmal dann bis im Extrem, dass die Ausgeschlossenen dann zukünftig keinen Kontakt mehr haben dürfen zu ihrer alten Familie. Auch da gibt es unterschiedliche Handhabungen, Abstufungen natürlich im Täuferischen.
Und man kann sich natürlich auch schon fragen, wo ist da die Vergebung? Gibt es da einen Weg zurück? Kann einem vergeben werden?
Das ist genau, da stellt sich natürlich auch die Gewaltfrage. Und da ist damit auch verbunden, wie verstehe ich Gewalt? Verstehe ich Gewalt nur, greife ich zu den Waffen oder nicht? Oder wie löse ich Konflikte? Und wie gehe ich mit Spannungen um? Wie gehe ich mit Abweichlern um? Und jedes System hat Abweichler, das ist ja ganz klar. Und das ist natürlich tatsächlich dann die Frage, wie löse ich diese Konflikte?
Konflikt ist ein gutes Stichwort. Welche Herausforderungen oder vielleicht gibt es auch Chancen, sehen sich dann Kirchen und Gemeinden, die sich auf die Täufer beziehen, in der heutigen Zeit gegenüber?
Also Herausforderungen, ich meine, es sind keine anderen Herausforderungen, als andere Kirchen auch haben. Denn gut, religionssoziologisch gesehen haben wir immer die Auf- und Abbewegungen. Es etwas beginnt als Erneuerungsbewegung und dann festigt sich das System, es setzt eine Hierarchisierung ein, eine Traditionalisierung und das verfestigt das System natürlich. Das erleben wir in 500 Jahren Täufergeschichte, haben wir das immer wieder gesehen. Und da ist natürlich überhaupt keine Kirche davor gefeit und auch keine Freikirche, die wir ja auch immer ein bisschen vielleicht idealisieren und sagen, das sind lebendige Kirchen, da geht was ab, da ist ordentlich Leben. Aber keine Freikirche ist davor gefeit, in eine traditionalisierende oder eine Phase der Traditionalisierung einzumünden oder reinzuführen. Auch die Täuferischen nicht. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Wir müssen uns auch immer wieder fragen, wo stehen wir? Was ist das Alte, was wir loswerden müssen? Wie gehen wir in die Zukunft? Wie wirken wir auch in die Gesellschaft hinein mit dem, was wir haben, mit dem, was wir können? Wie helfen wir der Gesellschaft? Und das stellt sich natürlich heute für Christen ganz generell. Wie wirkt das Christliche hinein in die Gesellschaft? Wie werden wir sichtbar? Wie können die Leute auch von uns Hilfe bekommen? Missional. Sie sind als Missionsgesellschaften ja alle mit der Frage konfrontiert, was tun wir für die Gesellschaft? Und das müssen sich täuferische Kirchen genauso stellen. Und natürlich ist auch ein Problem in täuferischen Gemeinden heutzutage die Überalterung. Die nächste Generation, die nicht mehr in den Gottesdienst kommt, die ja nicht mehr so mit den Gemeinden, mit den Kirchen verbunden ist, haargenau die gleichen Fragen, die letztendlich die großen Kirchen auch betreffen.
Also Mitgliederschwund und eben dieser Bedeutungsverlust, dem sich die Kirchen und Gemeinden inzwischen gegenübersehen.
Vielleicht haben natürlich Freikirchen oder auch täuferische Gemeinden noch eher die Möglichkeit zu reagieren, weil sie als System nicht ganz so einen Apparat mit sich schleppen. Das ist natürlich dann vielleicht eher die Chance auch wieder von täuferischen Gemeinden, dass das, wo die großen Kirchen ja vielleicht auch ein bisschen draufschauen, so die flachen Hierarchien, die Diskussionsrunden, die leicht einberufen werden können, dass viele Ehrenamtliche da sind. Und das ist natürlich in täuferischen Gemeinden auch bis heutzutage noch so, dass eigentlich das Ehrenamt noch sehr hoch gehalten wird und viele Leute mitarbeiten. Also von dem her, da mag vielleicht auch manches wieder einfacher sein für kleinere Kirchen als für große Gemeinden. Aber diese Reflexionsprozesse, wo wir stehen und wo wir hinwollen, das betrifft alle.
Und können denn Kirchen und vielleicht auch Gesellschaft heute von der Täuferbewegung 500 Jahre später oder auch ganz aktiv, wie sie heute ist, Dinge lernen?
Ich denke auf alle Fälle. Wir haben von Anfang an, als wir gemerkt haben, wir bewegen uns auf das Jahr 2025 hin, haben wir überlegt, was sind wichtige Themen, die wir aus der Täufergeschichte rauslesen. Und wir haben ganz am Anfang 5 Themenjahre definiert mit Charakteristika. Da sind so Themen dabei wie Mündigkeit, Freiwilligkeit, Toleranz, aber auch Konsequenz. Konsequent leben, im positiven Sinne mit Verantwortung für andere, Gemeinschaft leben. auch ein täuferisches Merkmal, was urtäuferisch ist und was in täuferischen Gemeinden sicher auch noch gut funktioniert, die Gemeinschaft, wo ich denke, dass wir da ganz viel in die Gesellschaft reingeben können. Aber auch die Gewaltfrage. Und die Gewaltfrage eben nicht nur in dem Sinne, dass wir schauen, wie viel Waffen liefern wir und wie viel Geld geht in die Kriegsindustrie rein und wie rüsten wir auf, sondern Gewalt in der Gesellschaft mit Worten, mit Taten. Ein wichtiger Aspekt oder etwas Wichtiges, was wir aus der Täuferbewegung lernen können, ist, dass Gewalt viel früher anfängt, als wo es um tätliche Angriffe geht. Gewalt fängt schon mit Worten an. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heutzutage uns wirklich vor Augen führen müssen und wo wir darauf achten müssen, dass wir nicht fahrlässig mit Worten umgehen, dass wir die Gewalt oder die Macht der Worte nicht vergessen oder sozusagen damit fahrlässig einfach umgehen. Da, wo Menschen diffamiert werden, wo Menschen stigmatisiert werden, wo Polemik in einer unsauberen Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen wird, das ist alles schon Gewalt. Und ich glaube, das lernen wir aus der täuferischen Geschichte, dass wir da schon aufpassen müssen, da schon die Stoppschilder setzen müssen, denn auch die Sprache, auch die Spirale der Wortgewalt dreht sich schnell nach oben. Und das ist etwas, was wir momentan in der Gesellschaft merken.
Sie haben es vorhin schon gesagt, es gab schon große Schritte und auch viel Versöhnung auf dem Weg mit den großen Kirchen. Das heißt, es gibt eine Anerkennung für diese historische Verfolgung?
Es gab Dialoge auf verschiedensten Ebenen, wo man eben über die Geschichte und übers Heute geredet hat. Und es gab auch tatsächlich Versöhnungsakte, die stattgefunden haben. Beispielsweise 2010 hat der Lutherische Weltbund in Stuttgart Versöhnungsakt geleistet gegenüber den Mennoniten. Auch auf der Weltebene gab es solche Aktionen. Das ist gut, aber natürlich kann es dabei immer nicht stehen bleiben und dabei ist es auch nicht stehen geblieben, sondern man ist weiter unterwegs, gut im ökumenischen Miteinander. Man merkt natürlich auch, dass, also man muss schon wachsam sein, glaube ich, immer. Also Wachsamkeit ist immer gefordert, wie man miteinander umgeht. Und da geht es auch um Worte, wie man übereinander schreibt. Wer sind die Mennoniten? Das ist immer so ein bisschen schwierig, denn natürlich aus Funk und Fernsehen sind die Old Order Gruppen bekannt. Und wenn man über Mennoniten schreibt, vergisst man leicht, dass es in Deutschland ganz liberale, moderne Mennoniten gibt, die nicht mit dem Pferdefuhrwerk irgendwo in Frankfurt auf der Zeil vor dem Geschäft vorfahren oder so. Mhm. Und dass es eben auch ökumenisch gesinnte Mennoniten gibt. Und da passieren manchmal so kleine Fauxpas, dass Mennoniten eben reduziert werden auf die Old Order Gruppen, die sie absondern und von der Gesellschaft nichts wissen wollen. Also das sind für mich so Schritte, wo man einfach sieht, da geht es weiter. Man nimmt wahr, was in dem ganzen konfessionellen Spektrum da ist und achtet auch ein bisschen darauf, wie man andere charakterisiert und was man für Labels oder in welche Schublade man Leute steckt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir täglich alle miteinander unterwegs sind und einfach aufmerksam sein müssen.
Was würden Sie denn sagen, ist Ihre persönliche Mission?
Ich bin Historikerin. Von dem her, ich bin immer in der Geschichte eigentlich unterwegs und meine erste Mission ist eigentlich so ein bisschen Geschichte sichtbar zu machen und die Leute mitzunehmen in entferntere Welten, die im 16. Jahrhundert sind. Und da ist es natürlich immer eine Sache, darauf hinzuweisen, auch wenn wir heutzutage mit den Augen unseres christlichen Daseins auf die Täuferbewegung schauen, wir können keine 1:1 Rückschlüsse aus der Geschichte ins Heute ziehen. Das ist meine Mission als Historikerin. Da ein bisschen drauf zu achten, dass man nicht mit der heutigen Brille einfach die Zeit des 16. Jahrhunderts vereinnahmt oder täuferische Ideen des 16. Jahrhunderts überzeitlich ins 21. Jahrhundert rettet. Das geht nicht. Und da bin ich immer so ein bisschen unterwegs, darauf aufmerksam zu machen. Aber natürlich dann auch aus dieser täuferischen Geschichte eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Mechanismen ein bisschen deutlich zu machen. Es geht nicht darum, dass wir wissen, wer wann gelebt hat oder was wann passiert ist. Das ist natürlich wichtig, das Bild, das Gerüst. Aber letztendlich geht es darum, zu entdecken, wie eine Gruppe zu Außenseitern gemacht werden kann. Wie eine konfessionell gesinnte Gruppe, die eigentlich gar nicht in der Gesellschaft irgendwie Widerstand leisten will. Und die Täufer waren immer welche, die gesagt haben, die Obrigkeit ist rechtmäßig. Sie ist von Gott eingesetzt, die Guten zu schützen, die Bösen zu strafen. Nichtsdestotrotz sind sie zur Gefahr erklärt worden. Und das ist etwas, was ganz schnell passieren kann, jetzt im täuferischen Fall eben, indem man sie zur politischen Gefahr erklärt hat. Das sehen wir auch bis heute, dass konfessionelle Minderheiten oder generell Minderheiten zur politischen Gefahr erklärt werden. Und dann eben übergroße Narrative einfach dafür sorgen, dass diese Leute keine Chance mehr haben, vorzukommen, auch nicht mehr gehört werden und man auch gar nicht mehr sich die Mühe macht, nachzuvollziehen, was denkt der andere eigentlich? Das passiert so schnell und das merken wir heutzutage so deutlich einfach auch, wie schnell das passieren kann. Und das ist so ein bisschen das, was ich als wichtig ersehe, aus der Geschichte herauszuleben. Dazu kommt natürlich, dass das christliche Anliegen ist, das ist natürlich klar. Und da sind wir alle im Protestantischen, im Christlichen auf dem gleichen Weg heutzutage, dass wir natürlich merken, in der säkularisierten Gesellschaft ist das einfach überhaupt nicht mehr wichtig, kommt gar nicht mehr vor. Oder Christen werden ganz schnell in irgendeine Ecke gesteckt, die Extremisten, die Evangelikalen und was nicht alles da entsteht. Ich glaube, das ist auch eine Mission, darauf aufmerksam zu machen. Schaut einfach mal genauer hin, was da wirklich dahinter steckt.
Liebe Astrid von Schlachter, ich sage ganz lieben Dank für dieses sehr interessante historische Gespräch, aber auch mit sehr vielen aktuellen Bezügen. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Hat mir Freude gemacht.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns ein paar Sterne da, hört auch in die anderen Folgen rein und wenn ihr mögt, erzählt doch auch euren FreundInnen und Familienangehörigen davon.